Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wieder mal ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir befinden uns im letzten Teil des Buches der Psalmen, dem Liederbuch der Bibel. Gerade wenn wir durch schwierige Lebensumstände gehen und tiefen Schmerz erleben, können uns diese Lieder und Gebete im Glauben tragen. Denn auch die Schreiber der Psalmen erlebten tiefste Ängste, Nöte, Verfolgung und Leid. Gerade in den Wallfahrtspsalmen, mit denen wir uns auch diesmal wieder beschäftigen, wird deutlich, dass die Lebensumstände der Pilger damals sich teilweise durchaus mit den unseren vergleichen lassen. So bin ich gespannt, wie Gottes Wort auch heute wieder zu uns spricht. Psalm 132 ist ein weiterer Wallfahrtspsalm. Er spricht von dem Vertrauen in die Verheißungen Gottes und von der Bedeutung des Glaubens. Es ist nicht eindeutig, wer diesen Psalm geschrieben hat. Viermal wird in ihm der Name David erwähnt, aber ich denke nicht, dass David diesen Psalm selbst verfasst hat. Der Alttestamentler Franz Delitzsch ist der Meinung, dass er der Sprache Salomos entspricht. Und auch der Theologe John James Stuart Perrone sagt, es liegt nahe, dass Salomo ein solches Lied für solch einen Anlass dichtet, denn es spricht von den früheren Bestrebungen seines Vaters, für Jahwe ein Haus zu bauen. Perrone ist also der Meinung, dass dieser Psalm von König Salomo gedichtet wurde. Und zwar für den Anlass, als die Bundeslade aus dem Zelt der Begegnung, welches von David errichtet wurde, in den Tempel gebracht wurde, den Salomo hatte bauen lassen. Das scheint mir einleuchtend zu sein, denn Psalm 132 ist auch der einzige Psalm, in dem die Bundeslade erwähnt wird. Auch möchte ich festhalten, dass mit dem Sohn Davids, der hier erwähnt wird, nicht Salomo gemeint ist, sondern sozusagen der größere Sohn Davids, nämlich der Herr Jesus Christus. Mit dieser Annahme lassen Sie uns nun diesen Psalm betrachten. Die Pilger sind mittlerweile in Jerusalem angekommen und haben den Tempel aufgesucht. Der Tempel ist der Ort, an dem sie sich Gott in besonderer Weise nähern können. Dort befindet sich die Bundeslade mit dem Gnadenthron oben auf dem Deckel. Ich lese die Verse 1 bis 5. Ein Wallfahrtslied. Gedenke, Herr, an David und all seine Mühsal, der dem Herrn einen Eid schwor und gelobte dem mächtigen Jakobs. Ich will nicht in mein Haus gehen, noch mich aufs Lager meines Bettes legen. Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Soweit die Verse 1 bis 5. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass David den großen Wunsch hatte, für Gott ein Haus zu bauen. Im 2. Samuelbuch Kapitel 7 wird darüber berichtet. Es war eines der großen Lebensziele von David. Einen Tempel für die Bundeslade Gottes zu bauen, das war für ihn ein großartiger, beschwingender Gedanke. In Vers 8 unseres Psalms lesen wir, Herr, mache dich auf zur Stätte deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. In dieser Zeile wird deutlich, dass dieser Psalm ursprünglich wohl gesungen wurde, als Salomo die Bundeslade in den Tempel bringen ließ. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel, so wie sie zuvor die Stiftshütte erfüllt hatte. In Vers 11 heißt es weiter, Der Herr hat David einen Eid geschworen, davon will er sich wahrlich nicht wenden. Ich will dir auf deinen Thron setzen einen, der von deinem Leibe kommt. Hier finden wir eine Anspielung auf Jesus Christus. Können wir da sicher sein? Ja, weil keines von Davids Kindern in die Beschreibung von dem einen passt, der eines Tages auf Davids Thron sitzen wird. In den Büchern der Könige und in den Chronikbüchern finden wir die Linie der Nachkommen von David, und wir sehen dort einen Sünder nach dem anderen auf Davids Thron sitzen. Nur sehr wenige von ihnen waren gute Könige, und nur 5 von ihnen haben ein wachsendes Vertrauen auf Gott innerhalb des Volkes erlebt. Ich lese Vers 12. Werden deine Söhne meinen Bund halten und mein Gebot, das ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen ewiglich. Ganz im Gegensatz zu diesem Vers müssen wir feststellen, dass kein leiblicher Nachkomme Davids Gottes Bund tatsächlich bewahrt hat. Das ist auch der Grund, warum Israel aus seinem eigenen Land vertrieben wurde und nach Babylon in die Gefangenschaft gebracht wurde. Doch obwohl Davids Nachkommenschaft gesündigt hat, hat Gott doch seinen Bund nicht aufgelöst. Und es wird eine Zeit kommen, wenn ein ganz bestimmter Nachkomme Davids auf seinem Thron sitzen wird. Davon spricht das Neue Testament, wenn es ganz am Anfang des Matthäusevangeliums mit den Worten beginnt: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus Christus ist also der Sohn Davids, von dem auch in Psalm 132 die Rede ist. Aus diesem Psalm lese ich nun die Verse 13 bis 15. Denn der Herr hat Zion erwählt, und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, denn das gefällt mir. Ich will ihre Speise segnen und ihren Armen Brot genug geben. Diese Prophetie hat sich bis zur heutigen Zeit nicht vollständig erfüllt. Ich bin einmal mit einem Freund den Berg Zion hinaufgelaufen, und als wir oben waren, hat er gesagt: Ich frage mich, ob es das wirklich wert war, dass wir hier hochgelaufen sind. Meine Antwort lautete: Ich vermute, dass David und Jesus der gleichen Meinung wären, wenn sie heute den Tempelberg hinauflaufen würden. Aber sie sehen etwas in der Zukunft, was wir heute noch nicht erkennen können. Eines Tages wird es sich lohnen. Vom Text dieses Psalms her zu schließen, liegt es sehr nahe, dass die Pilger ihn gesungen haben, wenn sie nach Jerusalem gekommen sind und zum Tempel gingen, zu dem Ort, wo Gott versprochen hatte, den Menschen zu begegnen. Wir erreichen Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Er besteht aus nur drei Versen, aber sein Inhalt ist wie ein kostbarer Edelstein. In ihm wird die Schönheit der Gemeinschaft beschrieben. Die Pilger kamen nicht nur mit ihren Frauen und Kindern nach Jerusalem, sondern auch mit ihren Freunden. Sie erlebten eine wunderbare Zeit der Gemeinschaft miteinander. Wir müssen uns vor Augen halten, dass sie ja von überall her aus der damals bekannten Welt kamen und dass sie dort unter den Ungläubigen oft auch Verfolgung oder Anfeindungen aushalten mussten. Was für eine wunderbare Erfahrung war es dann für sie, nach Jerusalem zu ziehen und gemeinsam mit anderen Gott anzubeten. Diese Freude über die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, sie werden hier als Brüder bezeichnet, kommt im ersten Vers zum Ausdruck. Von David ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ganz in diesem Sinne werden wir als Christen im Epheserbrief von Paulus dazu ermahnt, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und als Nachfolger Jesu sind wir ja auch eins in Christus. Liebe Hörer, lassen Sie es uns vermeiden, kleine, exklusive Gemeinschaften zu bilden. Es gibt heutzutage leider sehr viele verschiedene Gruppierungen in unseren christlichen Gemeinden. Viele Menschen wollen lieber wie ein großer Fisch in einem kleinen Teich sein, als ein kleiner Fisch in einem großen Teich. Wie viel besser ist es für alle Gläubigen, in Einheit zusammenzustehen? Der Psalmist beschreibt es folgendermaßen, Vers 2. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Dieser Vers bezieht sich auf die Salbung Aarons zum Hohenpriester. Dies geschah mit feinstem Salböl, und wir können den Duft mit dem süßesten Duft einer Rose vergleichen. Dieses Öl wurde über dem Priester ausgegossen, um deutlich zu machen, dass er Gottespriester war. Auch hier können wir wieder ein Bild für Jesus erkennen. Jesus ist nicht nur König, sondern auch unser Hoherpriester. In Psalm 45, Vers 8 steht: Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Und in Hesekiel 39, Vers 29 lesen wir, »Und ich will mein Angesicht nicht mehr von ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott, der Herr.« Hesekiel spricht hier von einem Tag in der Zukunft. So wie das Salböl an Aaron heruntergelaufen ist, bis in seinen Bart hinein, so wird Gott seinen Geist ausgießen. Dies ist übrigens auch die Bedeutung von Joels Prophetie der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir Christen sind heute mit dem Heiligen Geist beschenkt, der uns als Christen zu einem Leib zusammenfügt. Und Christus, er ist unser Hoherpriester. Weil dies wahr ist, sollten wir versuchen, die Einheit zu bewahren, die der Geist geschaffen hat. Der Psalmbeter schließt den Psalm 133 ab, indem er noch einmal beschreibt, wie schön es ist, wenn die, die mit Gott rechnen, in Einheit beisammen sind. Vers 3. Es ist wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Dieser Psalm ist ein kostbares kleines Juwel. Er beschreibt wie kein anderer die Freude an der Gemeinschaft der Glaubenden. Und noch erhabener ist es, wenn man in der Gemeinschaft Gott anbetet, wie im letzten der Wallfahrtspsalmen nun ausgedrückt wird. Psalm 134 ist das letzte Lied auf der Reise der Pilger. Sie sind angekommen, stehen nun im Tempel und erheben ihre Stimmen zum Lobgesang mit der Menschenmenge. Dies ist das große Amen, das dreifache Amen. Auch dieser Psalm besteht nur aus drei Versen. Schauen wir uns die ersten beiden nun an. Ein Wallfahrtslied. Wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass der Pilger in einer Umgebung gewohnt hat, die von Misstrauen geprägt war. In Psalm 120 wurde davon berichtet. Er wurde von den Menschen kritisiert, schlecht gemacht und verleumdet. Er lebte nicht in guter Nachbarschaft. Aber nun ist er in Jerusalem angekommen und steht im Heiligtum des Herrn. Er erhebt seine Hände und lobt den Herrn. Und so wie der Pilger von sich aus Gott lobt, erwartet er, dass Gott seinen Segen auf sein ganzes Leben legt, wie im letzten Vers des Psalms deutlich wird. Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat. Dies ist ein wunderbarer Anbetungspsalm. Und ich würde mir wünschen, dass er in unserem Lob Gottes in den Gottesdiensten übernommen werden würde. Gestatten Sie mir dazu eine persönliche Anmerkung? Das Problem pensionierter Pastoren ist ja nicht selten, dass sie immer den anderen sagen wollen, wie sie ihren Dienst zu tun haben, egal ob sie es früher selbst so gemacht haben oder nicht. Wenn ich selbst auf meine Gottesdienste zurückblicke, dann muss ich zugeben, dass sie viel zu sehr einem festgefügten Muster entsprachen. Ich bin sicher kein Fan von großen Gefühlsausbrüchen während des Gottesdienstes. Aber es gibt einfach Menschen, die beispielsweise nicht singen können und nicht in der Lage sind, durch Gesang ihre Gedanken auszudrücken. Wann immer im Gottesdienst gesungen wird, fühle ich mich beispielsweise wie die Attrappe eines Jubelnden. Denn ich kann nicht singen und keinen Ton halten. Meine Frau möchte sogar, dass ich es nicht einmal versuche, wenn ich neben ihr im Gottesdienst sitze. Sie ist der Meinung, dass sich die Leute mit schiefen Blicken zu mir umdrehen würden, wenn ich anfange mitzusingen. Deshalb würde ich manchmal gern einfach mit lauter Stimme dazwischen rufen, Halleluja, lobt den Herrn. Aber das passt nicht in einen traditionellen Gottesdienst. Deshalb wünsche ich mir mehr Lockerheit in unseren Gottesdiensten und mehr Freiheit, sich selber auszudrücken. Deshalb lasst uns nicht so steif sein, wenn wir Gott loben. Lasst uns ihn von ganzem Herzen preisen. Der Psalm 134 war der letzte der 15 Wallfahrtspsalmen. Wir haben gesehen, wie sie den Pilger, einer logischen Anordnung folgend, auf seinem Weg nach Jerusalem begleitet haben. Von seiner Situation zu Hause kommend, mit schwieriger Nachbarschaft und unguten Lebensumständen, bis hin in das Heiligtum Gottes, wo er mit den versammelten Gläubigen Gott angebetet hat. Diese Psalmen können auch für uns eine gute Hilfe sein, von unserem Alltag weg den Blick auf Gott zu richten. Eine gute Hilfe auch für unsere nächste Reise. Lassen Sie uns unsere Urlaubstage nicht nur für körperliche Erholung, sondern auch für die geistliche Hinwendung zu Gott nutzen. Wir verlassen nun die Wallfahrtspsalmen und kommen zu den Anbetungspsalmen. Psalm 135 ist ein Halleluja-Psalm. Er beginnt mit Halleluja, lobet den Namen des Herrn, und endet auch mit einem Halleluja. Dieser Psalm wird sozusagen von zwei Hallelujas eingeklammert. In ihm preist Israel Gott für die Errettung in der Vergangenheit. Es ist ein einziger großer Aufruf, Gott zu loben. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Halleluja, lobet den Namen des Herrn, lobet ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen am Hause unseres Gottes. Lobet den Herrn, denn der Herr ist freundlich, Lob singet seinem Namen, denn er ist lieblich. Ich finde, wir sagen viel zu selten, dass Gott freundlich ist. Haben Sie es heute schon jemandem gesagt? Gott ist freundlich. Oh ja, das ist er. Psalm 135 ist ein Aufruf, Gott zu loben. Ich lese weiter ab Vers 6. Alles, was er will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Der die Wolken lässt aufsteigen vom Ende der Erde, der die Blitze samt dem Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Kammern. Gott ist es, der das Wetter macht, und er ist nicht bloß nur irgendein Wetterexperte. Der beste Beweis dafür ist, dass die Experten uns das Wetter nicht immer korrekt vorhersagen. Sie stehen nicht in direktem Kontakt mit dem Hauptquartier, sondern sie stehen lediglich in Kontakt mit vielen wissenschaftlichen Geräten, die ihnen dabei helfen, halbwegs zuverlässige Vorhersagen abzuliefern. Aber Gott ist derjenige, der das Wetter macht. Er ist der Schöpfer. Ja, er macht nicht nur das Wetter, sondern er hält das ganze Universum am Laufen, so wie es ihm gefällt. Falls Ihnen das nicht gefällt, möchte ich etwas provokant fragen, warum ziehen Sie dann nicht aus? Warum gehen Sie nicht in ein anderes Universum oder starten Ihr eigenes und lassen es so laufen, wie es Ihnen gefällt? Dies ist Gottes Universum, und wenn Sie nicht zufrieden sind, wie es läuft, dann gebe ich Ihnen nur den Rat, arrangieren Sie sich irgendwie damit und akzeptieren Sie den Schöpfer, denn er ist auch gleichzeitig der Erlöser der Menschen heute. Wir haben viele Fragen, die Gott uns nicht beantwortet, aber ganz offen gesagt, Gott muss unsere Fragen auch nicht beantworten. Er bittet uns lediglich, ihm zu vertrauen und ein Leben im Glauben zu leben. In den nächsten Versen beschreibt der Psalmist zunächst die Taten Gottes in der Vergangenheit und vergleicht dann den lebendigen Gott mit den Götzen. Ich lese weiter ab Vers 8. Der Herr ist derjenige, der die Erstgeburten schlug in Ägypten, bei den Menschen und beim Vieh, und ließ Zeichen und Wunder kommen über dich, Ägyptenland, über den Pharao und alle seine Knechte, der viele Völker schlug und tötete mächtige Könige. Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Baschan, und alle Königreiche in Kanaan, und gab ihr Land zum Erbe seinem Volk Israel. Herr, dein Name währet ewiglich, dein Ruhm, Herr, währet für und für. Denn der Herr schafft Recht seinem Volk und wird seinen Knechten gnädig sein. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, gemacht von Menschenhänden. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, auch ist kein Odem in ihrem Munde. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Soweit die Verse 8 bis 18. Ich meine, es ist eine Tatsache, dass wir unserem Gott ähnlicher werden. Also ist die alles entscheidende Frage, wer ist unser Gott? Wen oder was beten wir an? Irgendetwas beten wir gewiss an. Vielleicht beten wir Gold oder Silber an. Es muss nicht die Gestalt eines Bildes oder einer Götzenstatue haben. Viele Menschen heute beten Gold oder Silber an. Das ist Habgier und eine moderne Form von Götzendienst. Wer oder was auch immer Ihr Gott ist, wenn es nicht der lebendige und einzig wahre Gott ist, dann hat er vielleicht einen Mund, kann aber nicht reden, dann hat er vielleicht Ohren, kann aber nicht hören. Nur der lebendige Gott kann sie hören. Und weil sie allmählich ihrem Gott ähnlich werden, ist es eine gute Idee, den lebendigen Gott anzubeten. Lassen Sie uns seinen Namen preisen. Ich lese nun weiter ab Vers 19. Das Haus Israel lobe den Herrn. Lobet den Herrn, ihr vom Hause Aaron. Ihr vom Hause Levi, lobet den Herrn. Die ihr den Herrn fürchtet, lobet den Herrn. Gelobt sei der Herr aus Zion, der zu Jerusalem wohnt. Halleluja. Soweit der letzte Abschnitt von Psalm 135. Allein der Herr ist würdig, angebetet zu werden. Auch Psalm 136 zählt zu den Anbetungspsalmen. Er besteht aus 26 Versen und jeder Vers endet mit dem Ausruf, denn seine Güte währet ewiglich. Der Psalmbeter findet die Begründung für Gottes Güte in der Schöpfung, in der Erlösung, im Kampf gegen die Feinde und in der zukünftigen Herrlichkeit. Schauen wir uns die ersten drei Verse an. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist voller Güte, er wird nie zu wenig davon haben. Sie wird ihm nie ausgehen. In jedem Vers dieses Psalms wird dies zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Lobgesang auf die Güte Gottes. Im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Wir sind auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes angewiesen und wir können hundertprozentig sicher sein, dass Gott genug davon hat. Er ist reich an Barmherzigkeit. Ich bekomme immer wieder Briefe von Menschen, in denen sie mir erzählen, dass sie gesündigt haben. Und immer wieder stellen sie die Frage, meinst du, dass Gott mir vergeben wird? Liebe Hörer, darf ich Ihnen etwas sagen? Gott ist reich an Güte und Barmherzigkeit. Haben Sie ihn deshalb schon angerufen? Wenn Sie wirklich Vergebung möchten, dann wird er sie Ihnen geben. Denn er handelt mit uns nach seiner Barmherzigkeit. Psalm 135 ist auch ein Lobgesang auf Gott, den Schöpfer, wie die Verse 4 bis 9 zum Ausdruck bringen. Auch hier endet jeder Vers mit dem Halbsatz, denn seine Güte währet ewiglich. Ich beginne mit Vers 4. Der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Die Sonne, den Tag zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich. Den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich. Im nächsten Abschnitt wird Gott dafür gepriesen, dass er Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft gerettet hat. Weiter ab Vers 10. Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten, denn seine Güte währet ewiglich, und führte Israel von dort heraus, denn seine Güte währet ewiglich, mit starker Hand und ausgerecktem Arm, denn seine Güte währet ewiglich. Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile, denn seine Güte währet ewiglich, und ließ Israel mitten hindurchgehen, denn seine Güte währet ewiglich. Der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet ewiglich. Der sein Volk führte durch die Wüste, denn seine Güte währet ewiglich. Der große König schlug, denn seine Güte währet ewiglich, und brachte mächtige Könige um, denn seine Güte währet ewiglich. Sihon, den König der Amoriter, denn seine Güte währet ewiglich, und Og, den König von Baschan, denn seine Güte währet ewiglich. Und gab ihr Land zum Erbe, denn seine Güte währet ewiglich, zum Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Güte währet ewiglich. Das waren die Verse 10 bis 22. Und nun zum letzten Abschnitt dieses Psalms. Er hat für Sie und mich genauso große Bedeutung wie für das Volk Israel. Dort heißt es, der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte währet ewiglich, und uns erlöste von unseren Feinden, denn seine Güte währet ewiglich. Der Speise gibt allem Fleisch, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Ich weiß nicht, wie Sie empfinden, aber ich würde jetzt am liebsten laut Halleluja rufen. Wie wunderbar ist unser Gott! Lassen Sie es uns neu lernen, vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten. Denn er ist es wert, er ist würdig. Wenn Sie sich aus freien Stücken demütig vor Gott in den Staub werfen, denn um wieder hochgehoben zu werden, muss man vorher gelegen haben, dann wird er Sie in seiner Güte wieder aufrichten. Gottes Güte währet ewiglich. Diese Botschaft aus Psalm 136 kann man wirklich nicht überhören, ist sie doch in jedem einzelnen Vers enthalten. Gott möchte auch Ihnen seine Güte erweisen. Sie brauchen sich darauf nur einzulassen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.